Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit dem neuen Roman von Ilya Trojanow, mit einem englischen Debüt aus dem 19. Jahrhundert und zu Beginn mit einer zeitgenössischen Erstveröffentlichung mit Elias Lied von Amanda Lasker Berlin. Sie ist erst Mitte 20, hat aber bereits an der Akademie für Darstellende Kunst in Ludwigsburg den Hamlet und Macbeth von William Shakespeare inszeniert und den Wilhelm Tell von Friedrich Schiller. Kein Wunder also, dass auch in ihrem Debütroman Elias Lied das Theater eine Rolle spielt. Katharina Borchert hat das Buch gelesen.
Einen Debütroman möchte man nicht schlecht reden. Man möchte die Debütantin loben, ihr Mut machen für weitere Werke. Kleinigkeiten kann man kritisieren, doch bloß als Wegweiser für nächste Werke, die dann noch ein bisschen besser werden. Was aber soll man machen, wenn man einen Roman gelesen hat und wenn diese Lektüre größtenteils quälend war? So ging es mir mit Amanda Lasker Berlins überfrachtetem Erstlingswerk Elias Lied. Darin erzählt die Autorin die Geschichte dreier Schwestern, die seit Jahren kaum noch etwas miteinander zu tun haben. Sie heißen Elia, Noah und Lot und sie haben sich zu einer Tageswanderung verabredet, um sich einmal wiederzusehen. Um 8 Uhr morgens geht es los.
8. Die Sonne sticht in Noahs Auge. Sie blinzelt, bleibt eine kleine Weile blind. Noah lauscht dem Bach. Er schlängelt sich durch das Moor, teilt es in zwei Hälften. Zwischen Wasser und Noah wuchern halbhohe Gräser. Sie wiegen sich minimal. Die umstehenden Bäume beschützen sie vor dem Wind. In den Kronen rascheln tiefgrüne Nadeln. An ihnen kommt die Sonne nur schwer vorbei. Mehrfach gebrochen landen helle Strahlen auf dem sumpfigen Grund, zeichnen Muster auf die herausstehenden Wurzeln, flimmern über die Holzplanken, auf denen Noah hockt.
Es ist erst 8 Uhr in der Frühe, doch die sinnliche Überflutung kennt bereits keine Gnade. So geht es knapp 250 Seiten lang weiter. Optik, Akustik, Haptik ohne Ende. Und zwar dauerzart erzählt. Plus viel Emotionales und selbst Organisches, denn jede der jungen Frauen hat ein sehr ausdrückliches Verhältnis zum eigenen Körper. Schon nach wenigen Absätzen ist man ermüdet, manchmal auch komplett verwirrt. Zum Beispiel hier.
Elia findet ihren Mund zu klein. Da hat das Schweigen keinen Platz. Und die Worte kommen so schlecht an den Lippen vorbei. Die wollen lieber in der Mundhöhle warten.
Das Schweigen hat im Mund keinen Platz. Zugleich kommen die Worte schlecht an den Lippen vorbei. Sie wollen lieber im Mund bleiben. Was nun? Schweigen oder reden? Raus oder rein? Amanda Lasker Berlins ausgeprägte Erzähllust führt immer wieder zu Beschreibungschaos. Davon bekam ich schnell Kopfschmerzen. Außerdem fiel es mir schwer, mich auf die Figuren zu konzentrieren, die permanent in ihrer eigenen Sinnlichkeit ersaufen. So musste ich mich zur Lektüre zwingen. Habe ich auch getan und konnte erleben, dass die drei Schwestern etwa auf der Hälfte des Romans doch langsam Kontur gewinnen und dass ich auch Lot und Noah nicht mehr ständig verwechselte. Dabei haben die Schwestern ganz schön markante Eigenschaften. Elia ist die älteste von den dreien. Sie hat Trisomie 21 und arbeitet bei einer integrativen Theatergruppe. Noah wiederum jobbt in einer Hamburger Kantine und bietet Liebesdienste für behinderte und hochbetagte Männer an, mehr aus Nächstenliebe denn als Broterwerb. Lot schließlich lebt in einer identitären Hausgemeinschaft in Halle an der Saale und wird für ihre nationalistischen Statements vom Verfassungsschutz beobachtet. Die Autorin hat jeder der Schwestern ein betont dickes Themenpäckchen verpasst, sodass zur erwartungsgemäß konfliktreich verlaufenden Wanderung auch noch in eingebundenen Rückblicken ein paar soziale Großthemen verhandelt werden können. Das tut Amanda Lasker Berlin dann auch wortreich. Dabei steht das Thema Behinderte und Sexualität zentral. Da neben Noahs Sexarbeit auch Elias Körperlichkeit und ihre Erfahrung mit Abtreibung und Sterilisation großen Raum einnehmen. So genau hat man davon in der deutschen Literatur lange nicht gelesen. Das hat passagenweise auch etwas Berührendes.
Elia streicht über ihren Bauch. Ihre Naht ist unter dem Bauchnabel, kurz bevor der Unterleib richtig beginnt. Da ist ein gerader Schnitt, der immer schmaler und schmaler wird, der nicht verschwindet. Manchmal malt Elia den Schnitt an, macht ihn rot oder lila, manchmal auch orange.
Elias Lied ist ein überbordend emotionaler, dabei zutiefst humanistischer, bei näherer Betrachtung sogar christlicher Roman. Das beginnt bei den biblischen Namen der Figuren, Elia, Lot und Noah. Noah etwa wurde ganz offensichtlich nach Archenschiffer Noah benannt, der Menschen und Tiere vor der Sintflut rettete. Auch Amanda Lasker Berlins Noah muss im Laufe der Geschichte noch eine ihrer Schwestern aus dem Wasser ziehen. Doch zuvor wandern die drei durch das gefährliche Moor, das mehr symbolische denn reale Landschaft ist, und sie erreichen schließlich einen Berg, auf dem eine Kapelle und ein weithin sichtbares Gipfelkreuz stehen. Hier spielen Regen und Wasserfluten, ein Gasthaus und Mehlspeisen eine wichtige Rolle, ganz wie in den Legenden von Elia und Noah. Wer weitersucht, wird sicherlich noch weitere biblische Anklänge finden, in den Namen der Nebenfiguren Akim und Hagar etwa und vielen anderen kleinen Details. Ein christlicher Roman von einer jungen deutschen Autorin, das ist selten und daher schon einmal sehr interessant. Ungewöhnlich ist auch das Thema Behinderung, das die Autorin sehr sensibel und aus der Nähe beschreibt. Zugleich ist all dies aber sowohl inhaltlich als auch erzählerisch eine Menge Holz. Amanda Lasker Berlin hat ihrer Schwesterngeschichte thematisch viel aufgeladen und dies mit nicht enden wollender Sinnlichkeit angedickt. Für mich war die Lektüre dieses Romans daher eine Qual. Ich finde ihn überfrachtet und auch einfach zu lang.
Sagt Katharina Borchert in ihrer performativen Rezension von Amanda Lasker Berlin, Elias Lied, Frankfurter Verlagsanstalt, 256 Seiten, 22 €. Und wir bleiben bei den Debüts mit John Clare, geboren 1793, gestorben 1864, ein sogenannter Bauerndichter, wie sie im England des beginnenden 19. Jahrhunderts eine Zeit lang in Mode waren. Clare stammte aus einfachsten Verhältnissen, doch seine Liebe zur Natur machte ihn zu einem bedeutenden Lyriker, der in zahlreichen Gedichten die Schönheit der Schöpfung besang. Clares Skizzen aus seinem Leben wurden nun von Esther Kinski erstmals ins Deutsche übersetzt. Enno Stahl hat sich mit dem Buch und mit der Übersetzung beschäftigt.
John Clare war ein Phänomen. Seine Eltern, arme Landarbeiter, waren nahezu Analphabeten. Dennoch unterstützten sie ihren Sohn bei seinem eifrigen Bemühen um Bildung. Dieser Weg war durchaus steinig. Davon berichtet Clare in seinem Buch »Sketches in the Life of John Clare«. Eigentlich ist dieser Prosatext ein offener Brief. Der Dichter wendet sich an seinen Verleger und Förderer John Taylor. Ihm schildert Clare die Geschichte seiner Kindheit und Jugend, seinen Weg zur Dichtung. Schon in frühesten Jahren musste Clare neben dem Schulbesuch harte Feldarbeit verrichten. Daneben entwickelte er einen unbändigen Lesehunger. Er nahm vieles auf sich, nur um an neue Lektüre zu gelangen. Dass er selbst mit 13 Jahren anfing, sich dichterisch zu betätigen, lag in seiner Liebe zur Natur begründet. Sein Initiationserlebnis schildert er so.
Die Landschaft, die mich umgab, war in dieser Jahreszeit ganz außergewöhnlich schön. Und über dem Lesen des Buchs und dem Betrachten der Schönheiten der Künstlerin Natur dort in dem Park verfiel ich in ein beschreibendes Reimen auf dem Heimweg. Das war der Morgenspaziergang, das erste, was ich zu Papier gebracht.
Was im stillen Kämmerlein begann, die illiteraten Eltern als alleiniges Publikum, strebt bald in die Öffentlichkeit. Doch wie? Seiner sozialen Herkunft nach hat Clare keinerlei Verbindung in literarische Kreise. Er weiß nicht, wie er ein Buch machen kann. Zufällig stößt er auf einen Drucker und zeigt ihm einige Proben seiner Arbeit. Der Mann rät ihm, auf dem Weg der Subskription die Gelder für die Publikation eines Lyrikbändchens zu erheben. Weitere Motivation bringt Clare die Liebe. Er lernt seine spätere Frau kennen und arbeitet zäh auf das Ziel einer eigenen Publikation hin.
Hier hatte ich mit harter Arbeit, beinahe bei Tag und Nacht, endlich 1 Pfund zusammengespart, um das Angebot für die Subskription drucken zu lassen, wie mir nie aus dem Sinn geriet, und bekam viele weitere Gedichte geschrieben, da die neue Umgebung mich anregte und auch, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben bis über die Ohren verliebt war.
Jedoch ist ihm nicht wohl bei der Sache. Auf dem Weg zum Drucker, dem er die Anzeige in Auftrag geben möchte, steigen große Zweifel in ihm auf, ob sein Vorhaben überhaupt Sinn haben könnte. Doch dann wird ihm klar, dass er in seiner Lage überhaupt nichts zu verlieren hat.
Ausgesetzt war ich auf dem weiten Ozean des Lebens und musste nun schwimmen oder untergehen. So wog ich die Dinge auf beiden Seiten ab und dachte mir, was auch immer an Schlechtem kommen mochte, Nichts konnte doch ärger sein als das, was vorher war. Und wenn alle meine Hoffnung auf die Gedichte fehlschlug, würde ich nicht einen Nadelbreit schlechter dastehen, als ich es schon tat.
Claire setzt also alles auf seine Lyrik. Und es lohnt sich. Sein Subskriptionsangebot ist erfolgreich, denn es erregt die Aufmerksamkeit des lokalen Buchhändlers Edward Drury. Dieser schickt einige Handschriften Claires an seinen Cousin, den Keats-Verleger John Taylor in London. Taylor veröffentlicht 1820 John Clares erstes Werk. Es findet große Aufmerksamkeit und bereits ein Jahr später folgt der nächste Gedichtband, der Claire einen bescheidenen Wohlstand bringt. Zu diesem Zeitpunkt schreibt er den Lebensbericht an Taylor, hochzufrieden mit der Veränderung seiner Lage, vielleicht noch etwas verblüfft ob dieser Wendung. Übersetzerin Esther Kinski, selbst eine bekannte deutsche Autorin unserer Gegenwart, hat im Nachwort folgende Hinweise zu ihrem Vorgehen gegeben.
Die Übersetzung von Claires idiosynkratischem Stil ist keine leichte Aufgabe. Für mich stand von Anfang an fest, dass seine Eigenheiten im Umgang mit Sprache und Schreibweise weitgehend erhalten bleiben mussten. Die Übersetzung orientiert sich dementsprechend an nur ansatzweise standardisierten deutschen Schreibweisen in Texten und Korrespondenzen des ausgehenden 19. Jahrhunderts.
Das ist wohl der Grund, wieso der deutsche Text mit seltsamen Leerräumen statt Absätzen aufwartet und sich einer eigentümlichen Orthographie befleißigt, bis hin zu bewussten Rechtschreibfehlern. Obwohl Claires Grammatik nach Vergleich mit der englischen Originalausgabe schon recht eigenwillig ist, wirkt die Verballhornung der Rechtschreibung hier doch etwas willkürlich. Gravierender ist allerdings, dass der nur 45 Seiten lange Originaltext um ganze 7 Seiten gekürzt ist. Nur ein winziger Hinweis im Impressum und eckige Klammern als Auslassungszeichen im Text tun das kund. Wieso war, wenn ein solcher Text erstmalig in Deutsch erscheint, eine derartige Reduktion nötig? Das fragt man sich umso mehr, wenn man schaut, was weggefallen ist. Ein kleiner philosophischer Exkurs, durchaus von Qualität, explizite Angaben über Claires Lektüren, erweiterte Informationen über das Druckgeschäft. Am schwerwiegendsten ist eine Auslassung gegen Ende, quasi ein Resümee. Claire bringt hier seine Haltung in religiösen und politischen Fragen zum Ausdruck, seine Ablehnung jedes Radikalismus, seine Skepsis gegenüber Revolution und Reform, für die sich seinerzeit etwa Shelley so glühend begeisterte. Das hätte man als deutscher Leser auch gern erfahren.
Sagt Enno Stahl über den Bauerndichter John Clare und den Titel »Raunen des Winds und bebende Distel«, Skizzen aus seinem Leben, aus dem Englischen von Esther Kinski, Golden Luft Verlag Mainz, 43 Seiten, 18 Euro. Am 3. November stellt sich Donald Trump zur Wiederwahl als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Und wie wir wissen, ist er ein suspekter Geschäftsmann, der zudem seriöse Presserecherchen wirsch als Fake News denunziert. Jetzt tritt eine deutsche Edelfeder mit den Mitteln der Fiktion gegen Donald Trump und seinen angeblichen Wegbereiter Wladimir Putin an. Ilya Trojanow ist es gerade in aller Munde mit seinem Schlüssellochroman »Doppelte Spur«. Jürgen Deppe hat mit Trojanow darüber gesprochen, wie Fakten und Fiktion zusammengehen.
Es scheint elementar zum Leben von Ilya Trojanow zu gehören, Grenzen zu überschreiten. Wegweisend dürfte 1971 für den seinerzeit 6-Jährigen die Flucht mit seinen Eltern vor dem Realsozialismus in Bulgarien über Jugoslawien und Italien nach Deutschland gewesen sein. Kurz darauf ging es weiter nach Kenia, wo er eine deutsche Schule besuchte. Es folgten Stationen in Frankreich, Deutschland und Südafrika. Sein Interesse gilt Indien, sein Lebensmittelpunkt zur Zeit Wien. Toleriert jemand, der so lebt, Grenzen im Leben, in seiner Literatur? Trojanow zumindest nicht. Sein Weltbestseller heißt nicht zufällig »Der Weltensammler« und handelt vom frühen Bahnpionier, zwischenzeitlichen Pseudo-Muslim und späteren Afrika-Forscher Richard Francis Burton, eine Romanbiografie mit fließenden Genregrenzen. Und jetzt? Doppelte Spur, vermeintlich ein Politthriller, aber wo verläuft in ihm die Grenze zwischen Fiktion und Fakten? Was ist erfunden? Was war? Was ist Information? Was Desinformation?
Das war ja Teil der Aufgabe, die ich mir gestellt habe, herauszufinden, was kann ein halbwegs recherchegeübter Bürger herausfinden. Und siehe da, es ist vieles doch im Internet, in Büchern, in Gesprächen herauszufinden. Nur das Entscheidende, und deswegen kann es nur ein Roman sein, das Entscheidende ist, wie man diese disparaten Details zusammenfügt.
Ilja Trojanow hat dafür als zentrale Figur einen erfolgreichen Enthüllungsjournalisten erdacht und ihn, um die Verwirrung gleich im Fundament anzulegen, Ilja Trojanow genannt. Dem begegnen kurz nach einem Buchmessebesuch gleich zwei Whistleblower, die ihm ihr Insiderwissen anbieten, einer vom amerikanischen, der andere vom russischen Geheimdienst. Die Informationen, oder sind es bewusst gestreute Desinformationen, die beide präsentieren, treffen sich bei einer Figur, der sie den Decknamen Shiva Turm gegeben haben und die unzweifelhaft der Geschäftsmann und wie nebenbei amerikanische Präsident Donald Trump ist. Um ihn herum ein schier unentwirrbares Geflecht aus russischen Oligarchen, die vom Kreml gedeckt ihre schmutzigen Geschäfte machen. Der Investigativjournalist Ilja Trojanow will wissen:
Wer kontrolliert wen? Wer manipuliert wen? Wer wird obsiegen in diesem meist unsichtbaren Krieg?
Die Fakten sind ganz eindeutig, dass es inzwischen jahrzehntelange Verbindungen gibt zwischen russischem Oligarchengeld und Donald Trump. Und wenn man da ein bisschen genauer hinguckt und sich vor allem auch auskennt, und das tue ich, wie diese Gesellschaften, die russischen, die anderen osteuropäischen, in den Jahren bis 89 und dann danach funktioniert haben, dann sieht man ganz eindeutig, dass er jemand war, den sie ausgenutzt haben, vor allem zur Geldwäsche, um, das war ja das Hauptanliegen, um einerseits natürlich die Gelder im Ausland zu sichern, andererseits sich global als Big Player zu etablieren. Und er war da ein bisschen Steigbügelhalter. Inwieweit er das alles selber durchschaut hat oder nicht, ist eine andere Frage.
Um Licht ins Dunkel zu bringen, lässt der reale Schriftsteller Trojanow den fiktiven Journalisten Trojanow um den ganzen Globus reisen und etwa in Hongkong Ergebnisse recherchieren wie dieses.
Das Finanzministerium beschuldigte das Taj Mahal Casino in den 18 Monaten nach seiner Eröffnung 106 Mal gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen zu haben. Unter anderem, indem es Tagesgewinne in Höhe von mehr als $10.000 nicht vorschriftsmäßig der Behörde gemeldet habe. Noch 2015 verhängte das Financial Crimes Enforcement Network eine Strafe von $10 Millionen gegen das Casino wegen Verstößen gegen den Bank Secrecy Act.
So geht es in diesem, wohlgemerkt als Roman klassifizierten Text, über weite Strecken zu. Fast ein Fachbuch entsteht so über den Einfluss russischer Finanzoligarchen auf die westliche Wirtschaft, namentlich das Geschäftsimperium von Donald Trump.
Die Mafia ist nicht Teil des Staates, der Staat ist Teil der Mafia.
Das habe ich schon in den 90er Jahren in Bulgarien, das heißt in einem typischen postkommunistischen Land, recherchiert, dass eigentlich diese Netzwerke der ehemaligen Geheimdienstleute, Stichwort Putin, ehemaliger hochrangiger Mitglieder der kommunistischen Elite, der sogenannten Nomenklatura, und jetzt die neuen Geschäftsleute, die im Osten Businessmänner genannt werden, die sich dann zu Oligarchen gewandelt haben, dass die tatsächlich wie Feudalherren diese Wirtschaften völlig dominieren. Insofern, das Mafia-Prinzip ist eigentlich das Wesentliche und der Staat ist eine Unterabteilung.
Es ist haarsträubend, zum Beispiel zu lesen, wer alles im Laufe der Jahre im New Yorker Trump Tower ein- und ausgegangen ist, oft zeitgleich und das kaum zufällig. Aber es ist leider auch sehr ermüdend, die Rechercheergebnisse kaum literarisiert, oft seitenlang zu lesen. Trojanows aufklärerischer Anspruch überragt seinen literarischen haushoch. So integer dieser versuchte Genremix von Thriller und Sachbuch vor dem Hintergrund von Fake News und Desinformationen auch sein mag, so schade ist es, dass der brillante Stilist und großartige Erzähler Trojanow dabei weitgehend auf der Strecke bleibt.
Jürgen Deppe über Ilja Trojanow, doppelte Spur, S. Fischer, Frankfurt, 240 Seiten, 22 €. Mehr Literatur gibt es morgen wieder ab 16.10 Uhr mit einem Kritikergespräch über die aktuellen Bücher der Rabe-Preisträgerin Christine Wunicke und Michael Wildenhain. Es werden dort moderieren Hubert Winkels und mit ihm sprechen Katharina Teutsch und Tobias Lehmkuhl. Und nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit den Kollegen von Forschung aktuell. Darin unter anderem ein Interview mit Andrea Flack vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie über die Gefährdung zu frühen Brütens für Singvögel. Die Moderation hat dann Lennart Pyritz und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.